Das war die Folge zu Empathie. Jetzt kommt für euch die Folge zu Empathie. Alex, wie war's?
Ah, wir sind schon im Intro. Okay,
Ja,
nahtloser
genau.
Übergang. Sehr schön. Ja, ich kam ja auf das Thema, weil mir das Thema Empathie in letzter Zeit immer häufiger begegnet, auch in großen Medien. Und da das ja auch ein Thema ist, was wir grundsätzlich immer auch gerne mal wieder am Rande behandeln, aber auch hauptsächlich auch schon gestreift haben, habe ich gedacht, das ist ein sehr guter Zeitpunkt, um mal unseren Take von unserer Perspektive wieder dem Großen und Ganzen hinzuzufügen, weil ich so das Gefühl habe, dass es da viele Strömungen gibt, die da in eine Richtung abdriften, die ich persönlich jetzt nicht ganz so gutheißen kann.
Man
Yes.
könnte sagen, eigentlich unser Fazit der Folge und den Lösungsweg dahin, hört ihr jetzt, ist das Gegenteil von dem Zitat von Elon Musk, was ich am Anfang vorspiele. Wir würden sagen, wir gehen fast so weit, dass wir sagen, the biggest weakness of Western civilization is no empathy.
Or the biggest
Also,
strength, das ist eins meiner Lieblingsworte, weil ich es überhaupt nicht
ja.
aussprechen kann. The biggest strength of the Western civilization is empathy, ladies and
Ja,
gentlemen.
Empathie als die absolute Turbowaffe, ein schönes Leben zu haben. Ja,
Und zwar
wenn du
alle
das, wenn du
miteinander,
diese
alle.
Superwaffe auch für dich
Ja.
einsetzen willst, als die ultimative Macher-Tool, dann hör dir diese Folge an.
Und werd Patreon-Supporter. Von uns. So,
Ja,
Werbung
und
aus.
bewerte den Podcast bitte. Danke.
Das ist die Govinda, oder? Die hier gespielt hat.
Ja, Diego Winder, FLG in Super Special Series from Satya.
Geil, Mann. Schönes Ding. Schön, diese wunderbaren, vielen hohen Töne. Ja.
Ist crazy mit den tiefen Basstönen. Ja, ich hab ein Eröffnungszitat, ausnahmsweise hier mal, was ich ins Mikro reinhalten kann. Hast du vielleicht auch schon gehört? Finde ich aber einen guten Moodsetter, um hier reinzukommen in das Thema Empathie heute.
Jetzt bin ich gespannt.
Und zwar gucken wir doch mal, was so der Take des reichsten und eines der mächtigsten Männer der Welt so drauf ist. Hat er vor ein paar Wochen im Joe Rogan Podcast gesagt. So, warte, hier ist es.
Fundamental weakness of Western civilization is empathy. The empathy exploit. You know, empathy is good, but you need to think it through and not just be programmed like a robot. Like, I believe in empathy. Like, I think you should care about other people, but you need to have empathy for civilization as a whole and not commit to a civilizational suicide.
Gut, zweite Teil nicht so wichtig, aber wollte ich für Kontext dazu sagen, weil der wird häufig nicht mitgepostet. Interessant finde ich vor allem den Eingangssatz: The biggest weakness of Western civilization is empathy. Damit starten wir rein in diese Folge. Also gar nicht aufgehangen unbedingt das Thema an Elon Musk, aber ich musste, als du das vorgeschlagen hast, das Thema an diesen Satz denken und wie sehr er mich schockiert hat und wie sehr er auch gleichzeitig ganz viel erklärt, glaube ich, politisch.
Ja, übersetzt das doch gerade mal bitte für unsere nicht englischsprachig.
Ah, das, Das ist eine gute Idee. Und dann nuschelt der Junge ja auch noch so.
Ja, den versteht man eh kaum.
Also Mitgefühl, Empathie ist das größte Problem westlicher Gesellschaften aktuell. Das ist seine Bestandsanalyse. One of the biggest, sagt er, one of the biggest or the biggest? Das müssen wir gerade, das wäre vielleicht noch gerade für mich wichtig dann für Kontext.
Auch weakness gesagt, also die Schwäche.
The fundamental, ne? Weakness, ja, ja, genau. Von der, also die, genau, die, also die, die grundlegende Schwäche westlicher Gesellschaften ist das Mitgefühl. Und er sagt, also Mitgefühl, ne, sagt er danach schon, ist schon wichtig, ne? Also klar, man soll sich irgendwie um andere kümmern, aber hier, man muss ja irgendwie das hier auch nochmal anders sehen. Aber allein, also dieser Einstiegssatz, also Mitgefühl, ich würde es ein bisschen anders sehen und darum soll es heute auch gehen.
Ja, wobei ich es schon, ja, schön finde, wenn wir schon so ein Zitat von Elon Musk raushauen, was er dann relativierend hinten dran sagt. Also ich meine verstanden zu haben, dass er sagt, also er findet Empathie schon wichtig, aber irgendwie sinngemäß nicht in der Art und Weise, wie das so gehandhabt wird, sondern eher so Empathie aufs große Ganze. Also wenn er sagt, also in seiner Welt, wenn er sagt, er will den Mars besiedeln, dann tut er das ja auch für die Menschheit. Weißt? Also in seiner, ja, Welt ist das ja, ja so ein, genau, Step forward, also ein Schritt vorwärts für die Menschheit. Und ja, also kann man es natürlich,
genau,
auch sehen.
Genau, er sagt,
sehen,
also,
ne?
Und genau, man, ja, hat individuell nicht vielleicht so ein Mitgefühl, aber man muss das mehr gesellschaftlich sehen. Mhm. Also sozusagen ein bisschen weniger vom Herz und ein bisschen mehr vom Verstand, würde er wahrscheinlich sagen.
Mhm. Ja, und tatsächlich waren das ja auch solche politische Zitate, die ich natürlich in letzter Zeit auch des Öfteren gehört habe, auch gerade aus rechten Kreisen immer mal wieder, wo ich so denke, so, aber nicht nur da, auch in vielen so Macher-Group-Chats und, ja, Persönlichkeitsentwicklungsdingern, wo es ja auch immer so um mach für dich selbst das Beste geht. Und dann habe ich gedacht, okay, lass uns doch mal über Empathie sprechen, auch gerade wenn Leute wie Elon Musk sowas sagen, dass wir da so im Rahmen unserer bescheidenen Möglichkeiten ein ganz kleines Gegengewicht da dran hängen. Ja, das war so die Idee. Falls ich ein bisschen verschnupft mich anhöre, ja, es ist tatsächlich Allergiezeit da draußen. Ich habe vorhin an meinem Miniteich draußen weitergearbeitet, viele Pollen eingeatmet, jetzt die Nase ein bisschen zu. Ich hatte neulich, bevor es hier so losging, haben alle schon um mich rum geschnieft und ich hatte noch so gar nichts und habe ich gedacht, so geil, guck mal, deine entspannte Haltung und die tägliche Meditation und so, das macht es jetzt auch voll mit der Allergie, aber leider hat es nicht hingehauen. Aber es ist besser als früher. Ich meine, früher musste ich so sprühen und so Zeug, also richtig auch Medikamente nehmen und heute kann man sie einfach mal da durchquälen. Aber ja, ich merke es schon auch die letzten Tage, gerade bei dem krassen Wind, den wir haben. Also das
nur, ja, zur Stimme. Bei mir ist es, glaube ich, nur so, falls ich verschnupft klinge, dann weil ich ein bisschen verschnupft bin.
Okay, also auch eine logische Analyse. Ja,
ja, genau. Also ich habe irgendwie das Gefühl, so einen ganz kleinen Schnüppi wegzufighten. Hoffentlich wegzufighten. Der Tag morgen wird mehr bringen.
Ja.
Also mehr Erkenntnis bringen. Hoffentlich nicht mehr Schnupfen bringen. Ja, ich finde es auch ein super, super, super spannendes Thema auf vielen Ebenen, weil ich habe auch das Gefühl, und die Diagnose haben wir auch nochmal gehabt, und damit hängen wir es dann nochmal auf einen vielleicht auch unerwartetere Haken nochmal, dass auch in der Spiritualitätsbubble irgendwie das Thema Mitgefühl dann doch manchmal hinten überfällt, vor allem so in der modernen Spiritualität. Den Take hatten wir schon mal vor ein paar Wochen auch, wo es um Manifestation ging und dass Manifestationen ja meistens irgendwie auf das eigene Wohl aus sind. Also, dass man selten so den Manifestationsspruch hört, ich versuche irgendwie den Weltfrieden jetzt herbei zu manifestieren. Das müsste ja eigentlich auch gehen beim Universum. Ich ziehe irgendwie so auf eine Art. Sondern es geht da ganz viel. Also, diese ganze Idee der Manifestation ist ja meine eigene Gesundheit, mein eigener Wohlstand, meine eigene Traumbeziehung, mein eigener innerer Frieden. Und innerer Frieden ist ein guter Start, aber häufig hört es halt da dann auf in einigen Spiritualitätsrichtungen und Teachings, dass es eben nur noch um die eigene Erleuchtung, den inneren Frieden geht, weil dann kann draußen sein, was ist. Und das ist ja auch total schlau und können wir ja auch nochmal drauf gucken, aber aus meiner Sicht spart es halt eben was aus. Und da haben wir beim letzten Mal drüber gesprochen, schon mal ein bisschen. Nicht beim letzten Mal, ich weiß gar nicht, welche Folge das war. Aber passt hier zum Thema Empathie, finde ich, auch noch ganz gut mit rein, das sich auch noch mal anzuschauen, inwiefern das was mit Spiritualität zu tun hat. Und auch mit Persönlichkeitsentwicklung, wo es ja auch es ja auch verschiedene Strömungen gibt. Nicht nur die Macher-Bros, von denen du gesprochen hast, sondern ja schon auch liebevollere und ein bisschen sanftere Töne auch gibt, auch innerhalb der Persönlichkeitsentwicklungsbranche. Aber auch da gibt es so ein paar Takes, wo mir die Empathie manchmal ein bisschen fehlt.
Und du hast gerade gesagt, also unser Take damals war, wo ich glaube ich auch gesagt habe, also für mich lässt sich das gar nicht übereinander schieben, also dieses nicht in Gemeinschaft denken, aber trotzdem spirituell sein wollen. Also das für mich schließt sich das irgendwie
Widerspruch,
ne? Ja, es schließt sich gegenseitig aus, weil wenn ich so ein Einheitsgefühl entwickle, und das könnte ja so, wenn man es in Worte fassen will, so eine Richtung sein, in die Spiritualität zeigen kann, dass du dich mehr mit anderen verbunden fühlst, a.k.a. Empathie, weil sich dein eigenes Ego, also weil du das immer mehr erkennst, diese Täuschung des eigenen Selbst, nenne ich das mal. Und wie kann das dann dazu führen, dass du dich in erster Linie nur um dich selbst kümmerst? Jetzt kann es natürlich sein, dass man den Ansatz sagt, so, ja, das berühmte Flugzeugmaskenprinzip, ne, erstmal setze ich mir die Maske auf, dann helfe ich anderen. Mhm. Ja, kann ich ein Stück weit auch nachvollziehen, den Gedanke, weil wenn es mir selbst nicht gut geht, dann bin ich auch nicht in der Lage, anderen zu helfen und für andere da zu sein. Ne? Aber das sagen wir auch immer, ne? Dass wenn du für deine Familie da sein willst, für deine Kinder da sein willst, für deine Ehepartnerin, Ehepartner, für deine Arbeitskollegen, Freunde etc. da sein willst, dann muss es dir ja auch irgendwie gut gehen. Das heißt, die eigene Person, das eigene Selbst sollte dabei auch nicht hinten runterfallen. Aber auch ich habe das Gefühl, und auch gerade bei dem Erstarken von politisch rechten Strömungen, dass das Prinzip der Empathie da sehr negativ angesehen wird. Ne? Elon Musk hat es gesagt, eine Schwäche. Und das verstehe ich überhaupt.
Fundamentale, nicht nur irgendeine, stimmt, sondern die fundamentale. Das ist quasi die Analyse. Mhm. Also bei allem, was er danach noch einordnet und sagt, ja, ist ja so, dass er sagt, das ist gerade das Problem. Also das ist schon, finde ich, echt ein wilder Take.
Mhm. Also Empathie bedeutet ja erstmal, wie würden wir es denn definieren? Empathie, finde ich, ist die Fähigkeit, sich in jemand anderen reinzudenken, reinzufühlen, die Situation eines anderen zu verstehen. Mitgefühl und damit verbunden, ist mit Empathie automatisch auch der Wunsch verbunden, die Situation von jemand anderem zu verbessern? Oder ist Empathie erstmal nur die Fähigkeit, eine reine Bestandsaufnahme zu machen? Was würdest du sagen?
Ja, ich glaube, also nur eine Bestandsaufnahme wäre für mich für das Begriff, für den Begriff der Empathie zu kurz. Also, also weil du kannst ja auch als Narzisst zum Beispiel, als Mensch mit narzisstischer Störung, sehr gut Menschen lesen und manipulieren, dass sie Dinge machen für dich oder dass du Worte benutzt, wo du weißt, ah, damit kriege ich die Person jetzt. Das heißt, du kannst jemanden sehr gut lesen. Aber Empathie fehlt dir halt eben genau, weil du sonst das gar nicht schaffen würdest, dich so rücksichtslos zu verhalten. Das heißt, für mich hat das schon auch eine verhaltensprägende Komponente. Also, dass das in irgendeiner Form, wenn ich deinen Schmerz fühle, als wäre es mein eigener, dann will ich den im besten Fall genauso loswerden, als wäre es mein eigener.
Heilen, helfen, Dasein, Zeit opfern.
Aber wir können ja mal opfern.
Ja,
Ah ja, guck doch, ja, also hier, wenn ich jetzt einfach bei Google es eingebe, dann ist das Erste, was kommt nach Oxford Languages, Bereitschaft und Fähigkeit, sich in die Einstellung anderer Menschen einzufühlen. Und das ist es, glaube ich, schon in der Wortbedeutung, ist es schon erstmal hier, Wikipedia bezeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft, die Empfindungen, Emotionen, Gedanken, Motive und Persönlichkeitsmerkmale einer anderen Personen zu erkennen, zu verstehen und nachzuempfinden. Ein damit korrespondierender allgemeinsprachlicher Begriff ist Einfühlungsvermögen.
Das wäre
dann
jetzt noch der.
So, und jetzt kommt aber der nächste Absatz, der für uns, glaube ich, auch wichtig ist. Zur Empathie wird gemeinhin auch die Fähigkeit zu angemessenen Reaktionen auf Gefühle anderer gezählt. Zum Beispiel Mitleid, Trauer, Schmerz und Hilfsbereitschaft aus Mitgefühl. Die neue Hirnforschung legt allerdings eine deutliche Unterscheidbarkeit des empathischen Vermögens vom Mitgefühl nahe.
Okay, den letzten Satz habe ich jetzt nicht so hundertprozentig verstanden, aber es ist, glaube ich, die Richtung, die wir schon angenommen haben.
Ja, genau. Ja. Also wir können ja für uns hier, also wir meinen diese mit, wenn wir, das Thema auf jeden Fall von heute, ob man das dann jetzt nur Mitgefühl oder Empathie nennt, ist das Mitfühlen und auch entsprechende Handeln natürlich. Ja. Also das Altruismus kommt eigentlich auch mit dazu für mich.
Also wir haben Menschen, die fähig sind, sich in die Gefühlswelt von anderen Menschen hineinzuversetzen und denen helfen zu wollen. Und das ist jetzt das fundamentale Problem der westlichen Gesellschaft. Wie passt es zusammen? Also ich verstehe das halt auch nicht, was er da sagt. Wie,
ja, deswegen hat er halt USAID zum Beispiel ja diese Hilfsorganisation jetzt erstmal abgeschafft.
Also warum? Aber wie krass ist das denn bitte? Also was ist das, was hat er denn davon mal so gefragt? Also
ja, man muss natürlich jetzt fairerweise sagen, ich habe diesen Ausschnitt, einfach der fiel mir jetzt kurz vor Beginn des Podcasts, fiel er mir ein.
Okay.
Das heißt, eigentlich müsste man sich den kompletten Wahnsinn, den er in dieser Folge da erzählt, wo er unter anderem auch noch sagt, dass sowas wie Rentenversicherung der größte Ponzi-Scheme und Scam aller Zeiten ist weltweit, weil man einzahlt, ohne direkt was zurückzukriegen, was völliger Schwachsinn ist, auch auf einer anderen Ebene. Also man muss sich da schon ziemlich viel wirres Zeug angucken. Sollte vielleicht jetzt nicht, also ich glaube, wir sollten es jetzt nicht genau reindeuten, was er sagt, weil dafür müssten wir uns komplett mit das dem anhören. Podcast auseinandersetzen.
Wer möchte das schon? Ja.
Wer möchte das eigentlich schon? Aber klar, ich meine, was du auch sagst, ne? Allein, dass Gutmensch eine Beleidigung ist.
Ja, ja. So, aber das war nicht immer so, ne? Das ist irgendwie hat sich das so gewandelt im Laufe der Zeit, dass du Gutmensch. Dass das was negativ Behaftetes sein soll.
Ja, so generell, also so die ganzen Beleidigungen, habe ich auch neulich irgendwann mal ein Reel auf Instagram gesehen, wo jemand so aufgezählt hat, so, ja, beleidigt mich ruhig weiter, weil alles, was ihr sagt, ist genau das, womit ich mich identifiziere, passt schon, Frauenversteher. Ja, okay, ist doch cool, wenn ich es irgendwie hinbekomme. Und also es gibt noch so andere, was sind denn noch so Begriffe, die man neben Gutmensch. Im Englischen gibt es auch irgendwie so ein Wort, was so ähnlich ist. Aber ja, also und generell auch, also dass sich so extrem aufgeregt wird darüber, dass sich Menschen für queere Themen einsetzen. Also dass so ein Hass ist gegen die Linke, wobei viele oder woke Menschen allgemein und diese Idee von Wokeness ist ja im Kern wach zu sein für Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft, also sich einzusetzen, vor allem auch für Themen, die mich persönlich vielleicht gar nicht betreffen. Also natürlich auch für die mich selbst betreffen, wenn ich jetzt selber betroffen bin von Diskriminierung und so, mich dafür einzusetzen, ist ja auch woke, aber vor allem ist ja auch woke, mich eben nicht nur für die eigenen Themen einzusetzen, also nicht zu sagen, okay, ich bin ein schwuler Mann und ich setze mich jetzt nur für mehr Akzeptanz von Schwulen ein, aber was Transfrauen und Transmänner durchmachen, ist mir komplett scheißegal. Mhm. Oder wie Menschen mit einer anderen Hautfarbe behandelt werden, ist mir auch komplett egal. Das wäre ja nicht woke, sondern wir beide sind ja wirklich in eigentlich so gut wie gar keiner Hinsicht, man könnte auch wirklich, glaube ich, sagen, in gar keiner Hinsicht diskriminiert. Wir sind ja wirklich genau, wir sind ja das Problem.
Und na, ich bin ein alter, weiser Mann immerhin jetzt so langsam, ne? Also da.
Ja, genau, aber das kann man ja nicht sagen. Also das ist ja die klassische der Definition von Diskriminierung. Nur weil viel Kritik dahin geht, seid ihr ja, hier ist ein Wecker, der gerade abgeht, seid ihr ja trotzdem strukturell, sind alte, weiße Männer strukturell ja bevorzugt von der Mehrheitsgesellschaft. Und nicht diskriminiert. Und sich gerade, oder auch Tiere. Tiere haben keine eigene Stimme. Mhm. Voice for the voiceless. Und sich für die einzusetzen, ist einfach auch Teil für mich von Wokeness. Und wie woke so ein krasses Schimpfwort geworden ist.
Ja.
Das ist einfach der absolute Wahnsinn. Nur weil Leute sich dann manchmal vielleicht emotionaler oder mit krassen Mitteln aufregen oder auch mal Leute kritisieren, dass so als, also dass das das ultimativ Böse ist. Und das meint wahrscheinlich Elon Musk auch damit, weil er, für ihn ist ja auch das Woke ja das Schlimmste überhaupt, was es gibt und was es mit allen Mitteln zu bekämpfen geht. Ich denke so, hä? Warum ist denn jetzt Gendern das größte Problem, wo sich manche Parteien über irgendeinen halben Wahlkampf mit bestreiten? Und man denkt, da wollen ein paar Leute Sprache anpassen, damit die fairer ist. So. Und niemand zwingt dich, das zu tun. Was ist dein fucking Problem? Hm. Und das ist schon bemerkenswert, dass das so gekommen ist irgendwie.
Ja, ich hab mir da viele Gedanken drum gemacht. Und also es kann schon sein, dass natürlich an dem einen oder anderen Punkt da auch weit übers Ziel hinausgeschossen wurde. Und deswegen halt auch eine entsprechend krasse Reaktion jetzt von der in Anführungszeichen Gegenseite kommt. Wenn ich mir da so denke, so, keine Ahnung, Diskussionen, ob man noch Winnetou im Fernsehen zeigen darf und so. Also das waren auch so Sachen, wo ich auch noch mit dem Kopf schütteln konnte, ehrlich gesagt. Aber ich weiß auch gar nicht, ob das
so ist. Wobei, ich muss sagen, ich finde es gar nicht so far-fetched. Also wenn man überlegt, also wenn man jetzt dran denkt, also wenn man das, also es ist immer schwer, das zu vergleichen, ne? Aber wenn man überlegt, dass ja die eins der größten Verbrechen auch in der Geschichte der Menschheit ist, wie imperialistische Länder umgegangen sind mit indigenen Völkern auf den Amerikas, ne? Also wirklich auf ekelhafteste Art ausgerottet.
Ja.
Und da dann so ein romantisches, also wenn man da so ein romantisches Bild zeichnet, die weiterhin Indianer nennt, obwohl die nichts mit Indien zu tun hat, einfach so, ach guck mal, die Wilden und die Indianer und da so ein, und sich verkleidet als die und so ein bisschen so Gag macht, mit so einer krassen Gräueltat der Menschheitsgeschichte und da so einen auf leicht und happy mitmacht und guck mal, ach und die gegen die, finde ich, kann man schon drüber nachdenken, aber, ob man da gewisse Sachen also, anders machen muss.
Aber, also die, es ist schön, dass wir mal nicht einer Meinung sind, endlich. Aber guck doch mal, die Winnetou-Filme, wenn man sich das mal zeitlich einsortiert, wann die gedreht wurden und auch die Intention dieser Filme, also das, was Karl Maider damals geschrieben hat, das sollte, also so wie ich das verstehe, ne, man kann mich da auch gerne korrigieren, aber das sollte ja kein gaggiges irgendwie Indianer-Ding sein, sondern die Filme haben ja durchaus dargestellt, wie die weißen Siedler immer weiter in die Gebiete eingedrungen sind, auch wenn das Ganze dann im ehemaligen Jugoslawien und natürlich mit verkleideten Schauspielern, klar wirkt das heute lächerlich, aber die Intention meiner Meinung nach dieser Filme war damals zu zeigen, ey, das war schon krass, wie die dann da die Dörfer ausgebrannt haben und alle mussten fliehen und so weiter. Also das ist ja jetzt nicht spaßig oder ulkig. Also es gibt dann natürlich die Variante von Bully Herbig, der dann wiederum aber nur diese Art der Filme veralbert hat. Also ja, also kann man natürlich drüber diskutieren, aber das sind so Sachen, wenn man die so ein bisschen im zeitlichen Kontext einsortiert und jetzt mal unterstellt, dass es keine böse Absicht war, weder von Karl May selbst noch von denjenigen, die also Pierre Brice hat sich immer für, so viel ich weiß, jedenfalls, der ist schon tot, oder? Pierre Brice ist schon gestorben, ne? Der von vor vielen Jahren schon.
Keine Ahnung.
Glaube ich, ne? Hat der sich da immer auch für die Belange eingesetzt. Aber guck mal, wunderbar, ja. Man kann über solche Sachen natürlich wunderbar und trefflich diskutieren, aber das tut dir aber auch nicht weh, weißt du, sich darüber
auszutauschen. Nein, genau, und richtig, und also nur, weil da mal was zu weit ist, also du hast ja gerade gesagt, ne, versteht man, dass da sich dann, also viele dann auch zurückschießen, nur weil dann manche Forderungen vielleicht nicht nachvollziehbar sind, aber wohlgemerkt Forderungen für, die von der Intention erstmal haben, lass uns Rücksicht nehmen auf Minderheiten, lass uns denen zuhören, lass uns nicht einfach Geld machen als Weiße mit der Geschichte von denen, die weiterhin in Reservaten rumhocken und so, also keine Ahnung, da gibt es ja verschiedene Takes und das dann aber als zu sagen, das ist das Schlimmste, was es gerade gibt, das ist das größte Problem, finde ich schon einen wilden Take. Mhm. Also so, und nicht das größte Problem ist rechte Straftaten, Leute, zunehmende Fremdenfeindlichkeit, zunehmende Abschottung, Klimawandel, also es gibt ja genügend andere Dinge, auf die man sich konzentrieren kann, die echt ein Problem sind.
Ja.
Und nicht, dass ein paar junge Menschen mit Idealen zu arg Gleichberechtigung und zu arg Minderheiten schützen wollen. Also das kann doch nicht das größte Problem sein, über das man sich, dass man zur Mitte seines Schaffens macht. Und darüber diskutieren und uneins sein, das ist ja okay, ne? Aber das finde ich schon sehr spannend. Und ich wollte noch einen letzten Satz sagen, weil ich den auch wichtig finde allgemein oder aus meiner Sicht wichtig finde, dass die Intention nicht reicht, und das ist eigentlich auch spannend für das heutige Thema, die Intention reicht noch nicht, um es final zu bewerten, ob es jetzt dann gut oder schlecht ist oder hilfreich oder nicht. Also du kannst auch du und ich, auch wir beide haben unterbewusst irgendwelche rassistischen frauenfeindlichen, irgendwelche Bilder in uns, Überzeugungen, die wir natürlich versuchen, so bewusst wie es geht, damit umzugehen, die zu unterdrücken. Und trotzdem, sobald du in dieser Kultur bist, kannst du dich dem kaum entziehen. Und du kannst auch Sachen sagen, die du total überhaupt nicht böse meinst. Ne? Also du kannst auch zum Beispiel, so was ja so ein Impuls ist von Leuten, die sich niemals als Rassist bezeichnen würden und die mit der besten Intention, die wirklich Menschen lieben und alle und die dann trotzdem, wenn die jemanden mit einer anderen Hautfarbe sehen, sagen, na und wo kommst du her? Mhm. Und dann sagen die Bochum und dann sagen die, nein, wo kommst du wirklich her? Ja. Und die meinen das nicht gar nicht böse.
Im Gegenteil, die meinen das sogar freundlich, weil sie
interessiert damit, und ja, die genau. sind da ganz irritiert, wenn man sagt, guck mal, das ist ja für dich vielleicht jetzt gerade nicht böse gemeint, aber und dann kommt ja Empathie ins Spiel. Aber versetz dich mal in die Person, in die andere Person. Du willst, verstehst dich als Deutsche, bist hier groß geworden, sprichst keine andere Sprache, außer Englisch vielleicht noch, fühlst dich wie die letzte Kartoffel. Und nur weil du eine andere Hautfarbe und einen anderen Nachnamen hast, ist das Erste, was dich jeder einzelne fucking Mensch fragt, wo kommst du her? Warum bist du anders als ich? Warum, was sind deine Wurzeln? Und das hörst du jedes Mal. Ist doch, also, und manche finden das ja sogar spannend, auch also darüber zu erzählen, die das lieben, ihre Herkunft, und gerne sagen, ach, ich komme ursprünglich aus Ghana oder ich habe türkische Wurzeln und identifiziere mich auch damit. Die verstehen das dann auch nicht, dass es aber andere gibt, die einfach sagen, ich will eigentlich nur dazugehören und ich erlebe so viel Ausgrenzung und eins davon ist, dass ich immer sofort auf dieses eine äußerliche Merkmal, was für mich so unbedeutend ist, nämlich, dass ich einen leicht anderen Hautton habe oder vielleicht ein bisschen dunklere Augen und dunklere Haare als andere und ich werde immer darauf reduziert und natürlich müssen auch diese Menschen irgendwie aus Gleichmut dann versuchen, einen eleganten Umgang für sich damit zu finden, aber ich kann mich ja, wenn ich ein empathischer Mensch bin, kann ich zuhören und sagen, okay, krass, stimmt, das war gar nicht meine Intention, aber jetzt, wo du das sagst, da hätte ich auch keinen Bock drauf, immer wieder darauf hingewiesen zu werden, dass ich anders bin. Und dann stelle ich diese Frage, auch wenn die mit der besten Intention kommt, hinten an und stelle stattdessen, na, und wie geht's dir und was treibt dich so an im Leben, was hast du für einen Job, was sind deine Ängste, was sind deine Bedürfnisse, stelle irgendwelche anderen interessanten Fragen und dann kann ich ja immer noch, wenn ich merke, wie die Person ist, irgendwann dann mal fragen, so und ne, wo kommen denn deine Urgroßeltern her? Das interessiert mich voll. Hast du das mal gecheckt, wo überall so deine Erbe herkommt und sowas? Kann man ja immer noch machen. Ist ja nicht, dass man jetzt so ganz verkrampft damit sein muss, aber vielleicht lässt man halt diese erste Frage weg und da finde ich, ist eine gute Brücke zu, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Hatten wir, glaube ich, hier im Podcast auch schon. Ist so ein guter Start. Für Empathie und Mitgefühl, ne? Also schon mal nichts zu machen, was man auch nicht gerne möchte, nämlich irgendwie Leute bloßstellen oder Menschen anschreien, das ist schon mal ein guter Start, das wollen die wenigsten, aber da können wir nicht aufhören, weil es so verschiedene Bedürfnisse gibt und wenn wir wirklich empathisch sind und uns zuhören und auf andere Menschen einstellen, dann wissen wir auch, dass manche Menschen, also dass Menschen verschiedene Bedürfnisse haben und dass Menschen mit anderen Hintergründen auch ganz verschiedene Bedürfnisse haben und dass ich dann denen auch Dinge, also Dinge mit denen mache, die ich oder nicht mache, die für mich kein Problem wären, sagen, für mich wäre das doch auch kein Problem. Ja, aber darum geht's gar nicht, Achim. Es geht darum, also was ist für die Problem, für die Person, die dir gerade gegenüber ist, wie es der damit geht. So.
Ja.
Rennt Ende.
Ja.
Rentern.
Aber ja, ist alles nachvollziehbar. Ich habe mir halt in letzter Gedanken öfter mal darüber einen Kopf gemacht, warum so radikale Aussagen wie von Elon Musk, warum Politik von Trump, warum in europäischen Ländern rechte Strömungen so erstarken. Und da habe ich mir halt gedacht, naja, vielleicht sind es auch ganz viele Menschen, die sich in irgendeiner Form, zu Recht oder zu Unrecht, irgendwohin gedrängt, gedrückt fühlen, dass da ein Druck kommt von außen. Und auch das ist ja eine Form von Empathie, wenn man sich auch darüber einen Kopf macht und versucht, auch da reinzufühlen, wenn da jetzt ein Mensch ist, der mir wirklich fremd ist, mit Hass in den Augen, ne? Also das typische Klischee und Flaggen und irgendwelche Parolen, die ich nicht nachvollziehen kann. Aber irgendwas hat diesen Mensch ja auch genau dazu gemacht, was er jetzt ist. Und ich frage mich halt, wie können wir wieder so ein bisschen Druck überall rausnehmen, dass es sich mal wieder so ein bisschen entspannt, dass man vielleicht auch mal wieder ein bisschen aufeinander zugeht und diese Fronten sich nicht immer weiter verhärten. Bis hin, ich habe vorhin schon wieder, bin in den Baumarkt gefahren, habe Radio gehört auf der Fahrt dahin und da hieß es schon wieder, ja, Bundeswehr muss verteidigen Deutschland und wir sind nicht mehr weit weg von der Wehrpflicht und das liegt aber alles im Argen, weil das wurde jahrelang schleifen lassen und man redet so den Krieg herbei irgendwie. Also welcher Krieg denn? Also ich frage mich, was ist denn das für eine Welt, in der wir da gerade leben? Also wo, und ich finde, Empathie ist irgendwie die Antwort auf alles. Weil wenn ich Empathie habe, dann komme ich ja nicht auf die Gedanken, irgendwie hochzurüsten. Aber das funktioniert halt wieder nur, und das sind wir bei einem anderen Thema, was ich gerne mal mit dir irgendwann besprechen würde, mein bröckelnder Pazifismus, das funktioniert halt nur, wenn der böse Nachbarn von nebenan auch einfach nett ist. Ne? So lang funktioniert das halt immer gut. Das ist immer die Krux. Aber zurück zu, oder wolltest
ja,
du gerade
was
sagen?
Ja, deswegen würde ich den, also zumindest einmal, also genau, lass uns das nicht unbedingt ausdiskutieren, ja, aber ich würde trotzdem den Satz auch erweitern wollen, wo du gesagt hast, ne, wenn ich Empathie habe, käme ich nie auf die Idee aufzurüsten. Hast du ja selber dann schon wieder aufgeweicht, den Satz danach, in der Form, dass, ja, wenn ich eine echte Chance sehe, dass ich angegriffen werde, dann kann ich empathisch sein und sagen, ja, aber irgendwie selbst verteidigen muss ich mich schon, wenn ich an so gewisse Werte denke, die ja auch mit Empathie zu tun haben. Und manche Werte, die auch aus Empathie geboren sind, wie Toleranz zum Beispiel, die muss man manchmal, glaube ich, auch lautstark verteidigen, also vor allem mit Worten, Taten. Und offensichtlich, ja, muss man manchmal auch sogar zu Waffen greifen. Also, und dann wird es wirklich schwierig. Und ne, ich habe ja auch ein gespaltenes Verhältnis dazu. Haben wir auch ganz am Anfang mal drüber gesprochen. Aber auch so auf dem Kleinen sehe ich mich auch als Pazifist. Und ich würde trotzdem, wenn jemand die Bella angreift, hoffen, dass ich die Power habe, mich dazwischen zu stellen. Und zwar nicht nur unbedingt, um mich verprügeln zu lassen, sondern im Zweifel würde ich den Kerl auch versuchen, da und da es mit 99%iger Wahrscheinlichkeit ein Kerl ist, muss ich das auch nicht gendern, in den Schwitzkasten zu nehmen und unfähig zu machen und vielleicht sogar auch eine reinzuhauen. Und Gewalt anwenden, um Gewalt abzuwenden. Ja, und dann wird es irgendwie kompliziert. Und kann auch sein, dass ich es nicht mache, dass ich einfach sage, gut, komm, schlag mich so die andere Wange hinhalten. Aber ich würde nicht ausschließen, dass ich auch in so einem Moment, wo es dann wirklich auch um das Verteidigen meiner Liebsten geht, ja, mich auch selbst oder die dann auch verteidigen würde.
Das passt übrigens ganz gut zu einem Punkt, den ich hier auf meinem Zettel habe. Als ich mit dem Boxen angefangen habe, also Thema Selbstverteidigung und so, als ich mit Boxen angefangen habe, so technisches Training und so, alles überhaupt gar kein Problem. Als ich dann zum ersten Mal Sparring gemacht habe, also Boxen gegen jemand, gegen eine andere lebende Person, auch mit Helm auf und Mundschutz und so weiter, du musst dir das am Anfang sozusagen abtrainieren, dass da so ein Impuls ist, dass du eigentlich niemand anderem ins Gesicht schlagen möchtest.
Ja.
Also ich glaube, und das ist jetzt eine Theorie, ich glaube, Empathie ist erstmal was in uns Menschen angeboren ist, drin liegt. Das ist ja auch ganz logisch, weil Kooperation hilft uns ja beim Überleben, wenn wir uns gegenseitig helfen, wenn wir uns kooperativ verhalten in unserer Gruppe, in unserem Rudel, dann haben wir eine viel höhere Wahrscheinlichkeit zu überleben. Also ich glaube, Empathie ist wirklich was auch tief in unseren Genen drin liegt, evolutionär.
Ja.
Und es ist etwas, was dir aktiv abtrainiert werden muss, also bis auf wahrscheinlich Ausnahmen, wo das irgendwie nicht so geklappt hat.
Es gibt natürlich Soziopathen und sowas. Und auch bei narzisstischen Störungen gibt es einige, die wirklich ganz schwierig sich, also auch nette Menschen, ich habe auch mal jemanden kennengelernt, der von sich selber gesagt hat, er ist Narzisst. Und musste das auf die harte Tour lernen und muss richtig aktiv Empathie lernen. Weil er das selber gemerkt hat, dass das scheiße ist. Und irgendwie, also abgefahrener Typ war das. Und, oder ist es auch. Und der da so richtig sagt, ja, und ich, ich muss das lernen, richtig, was Empathie
aber
bedeutet.
Aber kann man das wirklich lernen, wie man eine Fremdsprache lernen kann? Also, oder kann man, also ich kann mir vorstellen, man kann lernen zu lesen, ne, aus Worten, aus Druck in Worten, aus Gestik, aus Mimik Menschen zu lesen. Aber wenn du doch die Fähigkeit, warum auch immer, nicht hast, empathisch zu sein, das kann man doch nicht lernen, oder? Kann man das
ja
lernen?
Also was ich mir schon vorstellen kann, aus so unserer Sicht auch, dass deine Empathie verschüttet ist, wenn du zum Beispiel selber so eine krasse Unsicherheit hast oder selber so einen krassen Geltungsdrang, und ganz viele Narzissten zum Beispiel haben ja einen extrem, auf einer anderen Ebene dann ganz wackeligen Selbstwert, der immer wieder Bestätigung sucht. Und du bist so verzweifelt, dass du gar keine Ressourcen mehr übrig hast, also und auf andere zu achten. Und du bist so damit beschäftigt, deinen eigenen Selbstwert zu validieren über Machtspiele und andere Dinge, dass das wie verschüttet ist. Und dass dein Herz auch total verschlossen ist dadurch, um es so ein bisschen weicher auszudrücken. Mhm. Was für mich ja auch Empathie bedeutet. Das ist ja schon was, was man auch steuern kann, finde ich, die Intensität. Wie sehr fühle ich jetzt mit? Lasse ich das ran? Oder sage ich auch, ich kann das jetzt gerade nicht? Gibt es ja auch sowas, was ne, ich kann mich damit gerade nicht, ich kann die Nachrichten nicht gucken oder ich, gut, dann guck, machst du sie halt nicht an, aber nee, ich kann mich da jetzt gerade nicht rein, ich will mich da gerade nicht reinfühlen, weil das wird mir, glaube ich, zu sehr wehtun und deswegen verschließe ich mein Herz. Oder auch Leute, deren Herz gebrochen wurde in der Liebe, die dann erstmal sich nicht mehr verlieben können, weil sie zu sehr Angst haben davor, wieder verletzt zu werden. Und dann ist das Herz wie so zu. Mhm. Und das Gegenteil davon wäre für mich, mit einem offenen Herz durch die Welt zu laufen und das so reinzulassen und auch den Schmerz zuzulassen und das nicht direkt weghaben zu wollen, sondern das auch zu fühlen. Mhm. Und das bedeutet im Endeffekt auch Mitgefühl und Empathie sich selbst gegenüber, also sich das auch zu erlauben, die Sachen zu fühlen. Und ja, und das ist, glaube ich, schon was man üben kann, das so Stück für Stück, indem man da auch gewisse Überzeugungen loslässt, indem man gewisse Fokussierungen, aber da müsste man natürlich jetzt im Einzelnen dann auch nochmal mit einem Psychologen oder einer Psychologin sprechen, aber das wäre so aus unserer Sicht, dass, worauf lege ich den Fokus und wie sehr mache ich zu und wie sehr glaube ich meine Überzeugung von nur wer der Dominante ist, ist der Gute, es ist auch mein gutes Recht, dominant zu sein und habt auch über Überzeugungen diese Empathie abgelegt, weil ich einfach sage, okay, der Mann ist der Dominante in der Partnerschaft und das ist auch okay, wenn Frauen irritiert sind, das hat mir mein Dating-Coach so gesagt, du musst sogar die Frauen ein bisschen brechen, damit die Beziehung gut funktioniert, das wollen die auch so und da hast du auf einmal diese Überzeugung, dass du dann auch über deine eigene Empathie gehst und Sachen machst, wo du eigentlich schon beim Tun merkst, so ganz richtig ist vielleicht nicht, aber der hat das gesagt, ich vertraue da auch diesem Dating-Coach und deswegen bin ich jetzt trotzdem laut und manipulativ in der Beziehung, weil das muss wohl so sein.
Gibt's so Beziehungscoaches, die sowas sagen? Ja, gibt's wahrscheinlich schon, ne?
Ja, ja, es gibt so, die ist krass, auch echt zunehmend mehr, diese Andrew Tate Guys und so, ne, der ja auch so ein Frauenbild hat von, ne, du musst die unterdrücken und es ist wichtig, dass du, ja, also hat irgendein, also habe ich, ich glaube, die Tara hat da sogar, die Tara da drauf reagiert oder war das woanders? Irgendwo habe ich so einen Typ gesehen, der halt gesagt hat, ja, du musst kontrolliert ausrasten. Wenn, also sofort, wenn irgendwie die dir nicht gehorcht, musst du kontrolliert ausrasten, damit ganz klar ist, dass du der Herr, und das ist für sie auch gut, wenn du das machst. Also gibt es schon Leute, die so unterwegs sind.
Also nicht fassbar, aber ja, gibt's. Gibt ja auch so Männerseminare und so, wo sowas auch ein Thema ist. Aber da sind wir sowieso beim Thema Männer, habe ich hier auch noch auf dem Zettel stehen, weil wir Männer ja gerne kulturell auch auf sowas geprägt werden mit kein Schmerz zulassen, keine Emotionen zeigen, hart sein, stark
nicht
sein.
Nicht mitfühlen so richtig,
nicht mitfühlend sein, wenn überhaupt, dann nur in dir drin, aber niemals nach außen zeigen, bla bla bla. Wir haben ja schon viele Folgen gemacht, wo wir beide der Meinung sind, dass jegliche Arten von Gefühlen und Emotionen einfach zum Spektrum des Lebens dazugehören. Also genau wie Freude, genau wie Lachen gehört Weinen oder Schmerz zum Leben dazu. Und diese Gefühle, diese Emotionen, die wären nicht in diesem Universum, wenn sie nicht gefühlt werden sollen. Also was ist denn das für ein Wunschkonzert, wenn ich sage, nur weil ich einen Schniedel habe, will ich diese 50% der Emotionen nicht zulassen. Und die, also das ist irgendwie so ein bisschen nicht so ganz nachvollziehbar für mich. Deswegen dieses Männerbild, was da so herrscht. Was machen wir mit dem Männerbild, Lee? Ich weiß gerade nicht so genau, wo ich da jetzt hin will. Also erstmal die Feststellung, ne, dass wir als Männer zu der Weltbevölkerungsschicht gehören, wo wir solche Botschaften immer mal mitkriegen. Das ist kulturell mit Sicherheit auch stark unterschiedlich, würde ich sagen. Und wahrscheinlich gibt es auch im Westen einen Zusammenhang mit unserem Wirtschaftssystem, mit dem Kapitalismus, also auch gerade bei Elon Musk und so, super Turbo-Kapitalismus, verstärkt sich das Ganze irgendwie noch, habe ich das Gefühl.
Und ich glaube halt auch, dass da so ein kleiner Schlüssel ist in dem, was du vorhin gesagt hast, dass ja auch so über Generationen, also vor allem die Männer, in den Krieg gezogen sind. Und du musst dir die Empathie abtrainieren, wenn du in den Krieg gehen willst. Mhm. Also da ist ja auch in dem schönen Buch Im Grunde gut von Rutger Bregmann auch sehr so ein Kapitel über Krieg und wie das überhaupt nicht in unserer Natur liegt. Und dass, man muss ja richtig Drill machen mit Soldaten, damit die diesen Killerinstinkt überhaupt hinbekommen. Dass nichts, was drin ist, was einfach nur viele, gerade so Prepper, haben ja so dieses Menschenbild. Sobald die Regeln wegfallen, werden alle sofort zu Tieren und deswegen musst du dich verteidigen, weil das ist die wahre Natur und die ist nur durch unseren Rechtsstaat, wird das irgendwie aufrechterhalten.
Oder die Zivilisation überdeckt diese Instinkte und so.
Genau, ich habe jetzt, wenn mein Kopf nicht so matsch wäre, würde ich gerade auch noch, ich glaube, es ist so, Hobbes und Rousseau in der Philosophie, also die vertreten jeweils das gegenteilige Bild. Also so Rousseau ist, glaube ich, der sagt, nein, die Gesellschaft holt das Schlechte im Menschen erst davor. Und Hobbes sagt, es braucht die Gesellschaft, dass so, aber don't quote me on this. Weiß ich jetzt nicht genau, ob das richtig rum ist. Und Männer mussten sich das halt abtrainieren, um andere Menschen umzubringen und wurden ja wirklich zu Millionen traumatisiert, auch in den Weltkriegen. Und das gibt sich ja so weiter auch über Generationen, wenn man das dann von seinen Eltern nicht lernt. So, mein Vater ist jetzt wirklich, der ist in den 70er Jahren, ist der nach Indien, hat zu allen Gurus, hat zu seiner Lebensaufgabe gemacht, herauszufinden, wer bin ich. Hatten wir hier auch schon im Podcast. Also wirklich, hat alle möglichen Selbsterfahrungsseminare gemacht. Also hat wirklich viel losgelassen. Trotzdem habe ich den halt als Vorbild in meinem Leben früher ein oder vielleicht zweimal als Kind weinen sehen nur. Und dadurch hat er selbst wenn die Botschaft niemals von ihm gewesen wäre, Leander, du darfst nicht weinen, meine Mutter auch niemals, sie hätte eher mal gesagt, komm Leander, zeig deine Emotionen. Meine Eltern haben gegengearbeitet, gegen dieses gesellschaftliche Narrativ. Mhm. Und trotzdem ist Weinen hat so einen geringen Anteil in meinem Leben gehabt. Und erst über die letzten Jahre, und das ist auch dieses Thema Herz aufmachen, und inwiefern kann ich da Einfluss drauf haben, und ich glaube, wir können da sehr wohl Einfluss drauf haben, die letzten Jahre, wo ich auch mehr Selbsterfahrung gemacht habe und mehr selbst das zugelassen habe, ist Weinen so ein viel wichtigerer Bestandteil meines Lebens geworden und berührt sein. Und dafür gehört Empathie für mich auch dazu, berührt zu sein. Und das ist so schade und es ist kein Wunder, dass man so den Verstand verliert wie Elon Musk, wenn du dieses Berührtsein nicht hast, weil wie willst du dich sonst spüren? Wenn du im Alltag nie berührt bist, wenn du nicht Tränen in den Augen kriegst, wenn du siehst, wie Menschen anderen Menschen helfen, wenn du nicht gerührt bist, weil es geht ja auch in beide Richtungen, das, was du ja eben auch gesagt hast mit den 50%, Mitgefühl heißt ja nicht immer nur Mitleid, sondern auch mit Freude oder Mudita, wie es im Buddhismus ist. Mitgefühl ist ja in beide Richtungen. Mhm. Und das Geile ist dann ja, du kannst dich für andere freuen. du kannst, du musst, es ist gar nicht mehr ich gegen dich, sondern ist, es wird auch natürlicher, dass, ne, das ist ja nicht nur der Nachteil von, oh, jetzt spüre ich deinen Schmerz auch, nein, ich spüre auch deine Freude und ich bin berührt, zu Tränen gerührt, wenn ich jemanden sehe, der irgendwie, wo der Schmerz nachlässt, der irgendwas erreicht und Tränen in den Augen hat, fange ich mit an zu heulen, weil ich so in Kontakt bin mit der Person und mehr und ich, ist weiter eine Reise, also ich da geht noch mehr, glaube ich, an Mitgefühl oder auch an Tränen vor allem in meinem Leben. Und das ist so schön, also das ist so eine urmenschliche, so ein schönes Gefühl, gerührt zu sein. Und ich glaube, die ganze Scheiße, die so viele Männer auf diesem Planeten auch anstellen, hängt auch damit zusammen, dass die an so vielen anderen, dass sie sowas verpassen an anderer Stelle. Dass man dann das Gefühl hat, ich muss jetzt Ukraine angreifen und mein Land vergrößern. Da kommst du nur auf die Idee, wenn dir was ganz Grundlegendes fehlt, wenn da irgendwas in deinem Leben wirklich nicht in Ordnung ist. Auch so ein Trump, du kommst doch nicht auf die Idee, einen Handelskrieg mit der ganzen Welt anzufangen, wenn du in deiner Mitte bist, wenn du berührt bist, wenn du gerührt bist, wenn du Menschen hilfst in deinem Umfeld und dich freust, wenn du siehst, wie Dinge wachsen. Nee, sowas machst du nur, sage ich jetzt mal aus der Ferne, wenn dir was Grundlegendes fehlt. Und ich glaube, dass da echt das Mitgefühl und die Empathie so ein Baustein ist, die total viel, zu einem runderen Leben einfach.
Und damit hätten wir vielleicht auch die Erklärung, warum Elon Musk sowas sagt, dass Empathie die fundamentalste Schwäche der westlichen Gesellschaft ist. Denn wenn die natürlich die Leute akquirieren wollen für ihre Sache mit diesem, okay, wir gehen jetzt voran, wir ohne kostet es, was es wolle, ne, whatever it takes. Wenn du solche Leute haben willst hinter dir, dann musst du denen natürlich die Empathie rausprügeln. Sonst sagen die, nee, haben wir keinen Bock drauf. So, du wirst ja, und die ganzen Soldaten und so, die in den Krieg ziehen, die haben auch keinen Bock da drauf. Also die meisten haben keinen Bock da drauf. Die müssen das machen, weil sie es gesagt bekommen von der anderen Person und weil sie sonst Angst haben vor den Konsequenzen und so weiter. Aber die wenigsten haben richtig, es gibt auch wenige, die da drauf Bock haben, aber das sind wirklich die Ausnahmen. Also das könnte die Erklärung sein, warum er sowas sagt, weil er weitere solcher Leute hinter sich haben will, die nach seiner Pfeife tanzen und in seine Richtung marschieren, ohne nachzudenken, ohne mitzufühlen. Das wäre eine richtig logische Erklärung dafür.
Ja, und weil er es halt selber nicht hat. Einige sagen ja auch, er hat so ein bisschen Asperger-Syndrom und kann einfach auch nicht mitgefühlen. Und dann, wenn er es nicht hat, dann muss es ja schlecht sein. Also, ne, dann, weil da er ja der perfekte, schlauste Mensch ist, muss das ja eine Schwäche sein, sowas zu haben, weil er das hat.
Wo du eben, oder nicht hat. Wo du eben vom Thema Rührung gesprochen hast. Ich habe heute Morgen eine Story gemacht auf meinem Instagram. Ich bin ja morgens immer laufen im Feld und mache so eine kleine Montags-Morgen-Story. Und ich treffe immer mal einen Hund hier in den Feldern. Meistens ist er mit seinem Frauchen unterwegs. Heute war er mit seinem Herrchen unterwegs. Der Hund hat immer so einen Gummiball dabei. So einer mit so Waben. Und den trägt er immer mit sich und dann legt er ihn ab, dann guckt er so rum und dann holt er seinen Ball wieder und dann den hat er immer. Und der Hund, den beobachte ich, also ich bin jetzt hier auch schon ein paar Jahre auf dem Berg und er wird halt nicht jünger. Der mittlerweile schleppt er sich und einmal ging es ihm auch gar nicht gut. Da habe ich mich mal mit Frauchen unterhalten und da hat sie mir, ja, das steht jetzt auf das Messerschneide, der kriegt jetzt Medikamente und wenn er die nicht, wenn er die nicht verträgt, dann müssen wir ihn einschläfern lassen. Ich so, oh ja, wie krass. Also ich drücke euch die Daumen. Offenbar ging das noch mal gut, weil er läuft immer noch draußen rum. Und heute habe ich ihn gesehen mit seinem Herrchen, das sehe ich sehr selten. Und das Herrchen hatte heute wie so eine Art kleinen Kinderwagen dabei, so einen tiefer gelegten mit so einem Dach oben drauf, weil der Hund, der trottet halt einfach so weit, wie er kann, aber er schafft nicht mehr die ganze Strecke, ne? Ja. Und dann habe ich gesehen, wie er dann das Ding aufgemacht hat und dann ist der Hund da so rein und dann hat er vorne rausgeguckt, der Hund, und dann hat er seinen Hund so weitergezogen durch die Feldwege. Und ich kriege echt gerade feuchte Augen, wenn ich dran denke, weil ich das so rührend fand, dass die jetzt da auf die Art und Weise ihre Runde drehen morgens. Das hat irgendwie was.
Und sitzt er dann in diesem kleinen Kinderwagen und hat immer noch sein Bällchen im Mund.
Ja, oder? Ja, das hat er. Ja. Also das Bällchen hat er jetzt, als er rausgeguckt hat, aber er hat es mit in den Wagen reingenommen. Ja, ja. Das gibt ja nicht her, das Bällchen.
Und, Und das finde ich, und so witzigerweise mit diesem Mitgefühl auch mit Tieren, und das wurde definitiv schon hier im Podcast gesagt, weil ich das einfach, weil ich das einfach auch zu gut finde. Aber das hat so, da hat damals ja auch Arthur Schopenhauer als einer der ersten die Tierethik auch mit begründet, weil er, also generell war sein, weil sie, er hat ja die Mitleidsethik begründet, oder man könnte sie jetzt auch in unserem Sinne die Empathieethik quasi nennen. Und dass er gesagt, eigentlich in dem Moment, dass du das schon selber ganz gut mitkriegst in der Regel, also was dein moralischer Kompass ist und warum es dann ein Gebot gibt, entsprechend zu handeln. Und er hat das ja sogar auch spirituell gesehen, hat da auch die verschiedenen Lehren, also sowohl altes Christentum, den mystischen Part davon, Buddhismus, Hinduismus, da auch verknüpft und gesagt, dass das eigentlich der Beweis ist, dass wir eins sind und verbunden sind und dass über diese Empathie wir das auch im Handeln zeigen können und dass wir deswegen auch so gerührt sind und aber auch so angerührt sind und auch Mitleid mit Tieren haben können, weil wir das eben in uns drin haben und weil wir wissen, dass wir irgendwie zusammengehören und dass wir eins sind. Und das finde ich so schön, sich das bemerkbar zu machen. Und ich glaube halt wirklich, dass Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung ohne Empathie ist wirklich nur eine andere Art des Rattenrennens, eine andere einseitige Selbstoptimierungsstrategie. Und wie wir am Anfang sagen, ist total wichtiger Bestandteil. Ich glaube auch, dass da ganz viel Ursache, wenn jeder in seiner Mitte wäre, dann sähe unsere Welt schon mal deutlich besser aus. Ja, also ganz, aber in der Mitte und nicht
ganz,
jeder.
Ganz anders sehe die aus, ganz anders
sehe ja, aus. Aber ja, da gehört für mich halt dazu, ein liebender Mensch zu sein und nicht ein optimierter Mensch, ja, der noch mehr geleistet bekommt. Ja. So, darauf kannst du ja auch deinen Fokus legen. Aber ich will aber einfach viel vom Kuchen. Nee, einfach den inneren Frieden kultivieren, um dann auch die Power zu haben, anderen zu helfen. Und das verändert, finde ich, so viel. Und deswegen ist auch dieser Satz, der in der Persönlichkeitsentwicklungsbranche so super viel kommt und dieser pass auf dein Umfeld auf, umgib dich nur mit Menschen, die genauso Macher sind wie du und die dich nach vorne bringen. Und zum Teil wirklich auch in, also da ist ja auch jetzt nicht gar nichts dran, also dass man ein bisschen auf sich Acht gibt und wenn man halt nur mit Leuten rumhängt, die halt jeden Abend saufen wollen und du willst halt nicht saufen, dann kannst du dich halt schon mal fragen, ist das mein Freundeskreis so und ist das,
tut mir das
und dann gut, den Mut zu haben, ja, auch mal Freundschaften auslaufen zu lassen und neue Menschen zu suchen, also so, ne, total klar, aber dieser Fokus von geben die dir was oder geben die dir nichts, als wäre das so eine Transaktionskostenanalyse, wo man sagt so, okay, ja, bringst du mir was? Okay, nee, dann sortiere ich dich aus meinem Freundeskreis jetzt aus. Du bist so ein, wie der Tobias Beck in seiner Anfangszeit hatte, du bist ein Bewohner, du entziehst mir Energie und deswegen, also Tobi Beck hatte ja, das war am Anfang sein wichtigstes Thema, womit der die ganzen Leute bekommen hat, weil die das so geil fanden. Wer sind die Bewohner in deinem Leben? Die dir Energie entziehen, trenn dich von denen. So, und jemand, der Depressionen hat, ist einfach wahrscheinlich nicht deine Power-Energy-Machine, wenn der gerade in der Depression drin hängt. Sich nur deswegen zu sagen, okay, du bist hier kein Macher-Kollege, deswegen trenne ich mich jetzt von dir. Und trotzdem kann man irgendwann, muss man selber auf sich Acht geben und wenn man das selber nicht mehr kann und selber auch droht, depressiv zu werden, muss man irgendwie Wege finden. Klar, auch das wieder differenziert betrachten, aber so einfach pauschal, ohne doppelten Boden, ohne Einschränkung, einfach mal zu sagen, ja, trenn dich von den Leuten, die dir Energie ziehen, finde ich nicht besonders empathisch und auch nicht besonders hilfreich. Und man sollte sich immer fragen, ja, wenn du anderen Menschen die Macht gibst darüber, über deine Energie, dann hast du vielleicht auch Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung noch nicht ganz verstanden. Wenn du dich davon runterziehen lässt, dann wär's doch eher der erste entspannende Impuls zu gucken, warum lasse ich mich denn davon runterziehen? Mhm. Und gibt's da Gedanken und Sachen, die ich loslassen kann? Das wäre für mich der erste Impuls.
Wie kann ich,
und dann kann ich ja, wie, immer noch irgendwann sagen, dass ich mich trenne.
Wie kann ich einem anderen Menschen so viel Bedeutung geben, dass dieser Mensch in der Lage ist, mir Energie zu entziehen, wäre ja eine total spannende Frage in dem Zusammenhang.
Richtig.
Ja, ja gut, aber fairerweise muss man, ich will Tobi Beck jetzt mal echt den Schutz nehmen, er hat es schon ziemlich witzig gemacht, das muss man schon sagen.
Okay, ja, dann, nee, dann ist cool. Okay, sorry, ja, sorry, nee, aber es war wirklich witzig.
Nein,
ja,
das hatte, es hatte schon Entertainment und ich weiß auch nicht, ja,
Na, ich habe ja auch gesagt, ja, der frühe Tobi, der, ne? Frühe. Der hat das dann selber
wie
auch.
Ist denn heute der späte?
Hat da auch kritisiert dafür?
Hat er? Okay, das weiß ich gar nicht. Siehst du, ich habe schon. Ja, ist ja. Der eigentlich noch so on stage und so? Ich habe schon echt.
Der
super,
ist voll aktiv. Ja? Der hat zwischendrin wie auch so ein paar zweifelhafte Takes gehabt, wo ich auch nicht ganz mitgegangen bin. Ich finde den vom Grundding her auch irgendwie einen sympathischen Typ, aber ich habe keine Ahnung, was der gerade so inhaltlich macht, was der auch hinter verschlossenen Türen macht. Ich kann weder in die eine noch die andere Richtung was sagen und gehe trotzdem mit, hat er unterhaltsam gemacht. Spannender finde ich ja, dass es so verfängt, dass da so viele mitgehen. Auch dieses, ne, sortier dein Umfeld aus. Und ja, einfach ein bisschen zu kurz gedacht. Aber er hat selber sogar, glaube ich, mal gesagt, und das finde ich dann schon stark, dass du ja selber in dem Moment, wo du dich über Bewohner beschwerst, ja selber der größte Bewohner bist.
Ja, ja.
So, das fand ich dann schon ganz gut. Das hebelt dann das Modell einfach komplett aus, aber gut.
Ja.
Aber das, nein, das ist der frühe Toby Beck, ne, ich weiß aber es nicht, wie es gibt, jetzt.
Also man kann ja auch Stufe für Stufe für Stufe gehen, ne? Wie du schon gesagt hast, ne? Wenn du am Anfang merkst, ich fand das mit dem meine Kumpels saufen jedes Wochenende Beispiel gar nicht schlecht, weil das kenne ich so vom Dorf früher und da habe ich mich halt phasenweise auch nicht so wiedergefunden, wo ich immer gedacht habe, ja, aber so, wir können doch nicht schon wieder einfach nur saufen gehen, das geht doch nicht, wir müssen doch mal irgendwas anderes machen. Ja, aber wieso? Also ich verstehe das schon, dass man dann sagt, okay, ich will aber ein bisschen mehr vom Leben als das. Das, ich kann das mal machen, aber das soll jetzt nicht so bis zu meinem Lebensende sein. Und das verstehe.
Und es gibt sicherlich auch Leute, die das genauso meinen und die dann auch in die wichtigen Nebensätze droppen, wie das heißt nicht, dass ihr nicht mehr für eure Mama da sein sollt, wenn die gerade eine schwere Lebensphase hat. Und trotzdem, die meisten Menschen, die scheiße sind, haben ja schwere Lebensphasen. Also da verweise ich auf unsere Arschloch-Folge. Mhm. Und bis zu einem Punkt kann ich das ja vielleicht dann auch mitgehen und sagen, okay, ich bin gerade, du bist zwar richtig aus meiner Sicht scheiße zu mir, aber ich weiß, dass du das machst, weil es dir gerade richtig schlecht geht. Also bin ich gerade, wenn ich die Energie dafür habe, extra für dich da. Mhm. Und das ist natürlich super toll, wenn ich das kann. Und ich glaube, dass wir halt eben auch viel mehr Raum für Empathie und Mitgefühl haben, je mehr wir in unserer Mitte sind. Und je mehr wir aber eben auch Erfahrungen, so Einheitserfahrungen gemacht haben, meditative Erfahrungen, je mehr wir uns öffnen, je mehr wir uns wirklich ehrlich selbst hinterfragen. Also so, das ist ja alles da. Wir haben ja so viel gelebt. So, wir kriegen ja eigentlich alles mit. Es braucht halt nur diesen Moment und diesen Anlass, sich selbst zu hinterfragen, festzustellen, fuck, ich habe ja auch schon sau viele Leute verletzt in meinem Leben mit meinem Verhalten. Und dann kann ich ja vielleicht auch Empathie haben mit den Leuten, die was machen, was mich verletzt und die nicht sofort deswegen die Freundschaft für immer beenden, so, weil mir bewusst ist, ich habe das auch schon gemacht, auf einer anderen Ebene vielleicht und in einem anderen Kontext, aber auch ich habe schon Verhalten an den Tag gelegt, das, wo andere Menschen sich verletzt gefühlt haben, genauso wie ich mich gerade verletzt fühle durch dieses Verhalten. Und je mehr ich das mache, je mehr ich diese Gefühle dann auch zulasse, durchlebe, je mehr Erfahrung ich in diese Richtung habe, je mehr ich mutig und offen und mit einem offenen Herzen vor allem durch die Welt laufe, desto mehr kann ich mich auch berühren lassen und mein Verhalten auch lenken lassen durch die Hilfsbedürftigkeit anderer Menschen und durch das Bedürfnis auch anderen, dass es anderen besser geht. Weil dann ist es ja auch gar nicht mehr so eine Pflicht, sondern dann macht es ja richtig Bock, anderen zu helfen. Je mehr dein Empathiebewusstsein da ist, je offener dein Herz ist, da ist ja das Geilste, was es gibt, anderen zu helfen. Also und dann willst du das ja machen aus dir raus, dann wird das ja ein eigener Treiber. So was andere sagen würden, ja, ist ja schon wieder egoistisch. Nee, es ist dann, es gibt diese Kategorie nicht mehr, weil da ist einfach nur Freude.
Es generiert Freude, genau. Ja.
Es generiert einfach Freude, Zufriedenheit, wenn du denkst, geil, da habe ich gerade jemandem ungefragt einfach richtig geholfen. Mhm. Das ist doch das geilste Gefühl überhaupt. So was kann es Schöneres geben? Und dann wird es halt auch schlüssig, weil dann, wenn alle Bock dran haben, sich gegenseitig zu helfen, sich darüber freuen, dass jemand anderes, dass ihm was gelingt, dann gibt es so viel Anlass zu Freude jederzeit. Wenn jeder nur für sich kämpft und du nur froh bist, wenn du andere besiegst, dann wirst du ganz oft eine schlechte Zeit haben. Es sei denn, du bist zufällig halt der beste Mensch der Welt und dann wirst du irgendwann merken, dass du einsam wirst und dann hast du ganz andere Probleme. Aber wenn du nicht deine Freude nicht mehr davon abhängig ist, dass du am meisten vom Kuchen abkriegst, weil du dich auch für andere freust, weil es ja auch eine Freude ist, anderen zu helfen, ist doch Leben durchgespielt.
Du hast vorhin vom inneren Frieden gesprochen oder auch von in der Mitte sein. Was machst du persönlich denn so, um in den Frieden zu kommen, im Frieden zu sein? Hast du da Techniken ganz spezieller oder ist das eher so die Summe des Tages im Ablauf bei dir, der dich dahin führt?
Also ganz, also ich will auch auf eine Frage antworten, die du nicht gestellt hast. Ja, aber also verschiedene. Also für, ich würde gerne noch das auch das offene Herz auch noch mit dazu nehmen. Aha. Also der innere Frieden und das offene Herz sozusagen gekoppelt, weil ich das beides schön finde. Und ich so an Seminaren teilnehmen, krasse Erfahrungen machen. Also ich bin damals zum Beispiel zur School of the Work von Byron Katie, das 10-Tage-Seminar gegangen, auch schon mit der Idee, oh, ich will hier richtig weinen. Ich habe so Bock, mal endlich mal mehr zu weinen, mal mich dem zu stellen. Und dann kamen auch Übungen, an denen man richtig geil weinen konnte und wo ich so richtig schön laut mit vielen anderen schluchzend da gesessen habe. Und das hat richtig was geöffnet. Und ansonsten, also das ist jetzt so Stichwort offenes Herz, wann immer ich merke, da kommt der Impuls, ah, ich darf jetzt hier gerade nicht weinen, dann lässt sich das nicht zu 100% steuern, weil es auch so eine unbewusste Barrier manchmal. Aber dann zu sagen, nee, ich weine jetzt trotzdem. Und vor allem der Gag ist ja auch, dass wir uns als Männer häufig auch nicht erlauben, zu weinen aus Freude. Also, dass das auch komisch ist. Das finde ich das Absurdeste überhaupt. Hä? Warum ist das denn doof? Warum ist denn doof? Aus Freude zu weinen ist doch das Geilste, was es gibt. Warum ist das denn unmenschlich? Wer hat denn dieses Männlichkeitsbild davon? Wie dämlich ist das denn? Also, da auf jeden Fall zu merken, oh krass, da kommt gerade eine Sperre und zu sagen, komm, ich gucke, ob ich das zulassen kann, auch in diesem Kontext jetzt trennen, nicht sofort wegzuwischen, sondern auch mal über die Wange einfach laufen zu lassen. Das ist so für offenes Herz, hat bei mir echt einen Unterschied gemacht über die letzten Jahre. Und ansonsten halt wirklich ehrlich die eigenen Gedanken zu hinterfragen, einzugestehen, wenn man falsch liegt, sich zu entschuldigen, auch eigen, ja, wirklich anzuerkennen, wo man selber auch sich so verhalten hat, dass andere Menschen sich dadurch verletzt gefühlt haben. Und sich dafür zu entschuldigen, Game Changer, also wirklich entschuldigen, ja, habe ich jetzt dreimal gesagt in drei Sätzen. Mhm. Absoluter Game Changer, finde ich. Weil wenn ich das nicht zulasse, dann kann ich mich nicht verletzlich zeigen. Generell verletzlich zeigen halt auch absolut der Game Changer. Und ich, also Handpan spielen, wenn ich das wirklich so voll präsent Handpan spiele, ist das auch was mich sehr berührt und sehr zu meinem inneren Frieden beiträgt. Und echt über die Reise so der letzten Jahre zu einer deutlich gesteigerten Rührungsfähigkeit bei mir gesorgt hat. Hm. Und ansonsten, ja, Fokus auf den Moment, aufs Gefühl zu legen und nicht so sehr auf die Gedanken allgemein. Und da gibt es natürlich unterschiedlichste Techniken, Atemtechnik, bewusst spazieren gehen, meditieren.
Ja, so. Sehr schön. Ja.
Oder, was würdest du noch hinzufügen?
Ja, bin ich komplett dabei. Ich würde vielleicht noch ergänzen, selbst vergeben. Ist noch eine ganz wichtige Technik, also nicht nur mich entschuldigen, sondern auch Entschuldigung von anderen annehmen oder auch, selbst wenn die sich nicht entschuldigen, einfach vergeben, damit man eben den Ballast und die Wut und den Hass nicht mit sich rumschleppt, weil das ja immer Gepäck ist, was dich belastet, was du einfach loslassen kannst, wenn du das kannst. Das wäre so das, was mir noch, ne, so Dankbarkeitsrituale helfen mir immer noch ganz gerne, ne? Wenn ich morgens hier auf meiner kleinen Runde unterwegs bin, mache ich mal so einen kleinen Körpercheck und bedanke mich so ein bisschen bei meinem Körper, meine Knie, dass die noch so gut funktionieren, dass ich keine großartigen Schmerzen habe, dass das alles gut funktioniert. Also ich bin immer so, mein Körper hätschel und hätschel ich immer ganz gerne, dass der sich wohlfühlt bei mir. Auch gestern, ich war ja im Wrestling-Training und ich frage mich ja immer, ob das eine geile Idee ist, als fast 50-Jähriger mit Wrestling anzufangen, aber es hat einfach wieder so Bock gemacht und danach habe ich so gedacht, der Körper war dann auch wieder so richtig schön durchgewalmt und dann habe ich so gedacht, so, ah, ist schon geil, dass ich dazu noch in der Lage bin, diesen mega Spaß mitzumachen und diese Freude mitzumachen und diese Bewegung zu machen. Und das kostet sich dann noch so aus, diese Dankbarkeit, dass das funktioniert, das ist schön, ja.
Und deswegen mache ich das ja auch in all meinen Seminaren immer und auch in Coachings oft gemacht. Also The Work von Byron Katie, als Empathie-Booster, weil du ja ständig dich auch in die andere Perspektive reinversetzt und so Sätze umdrehst und loslässt, finde ich einen kranken Empathie- und inneren Friedensboost. So als Erfahrung, wenn du mal eine richtig gute The Work Session zu einem Thema gemacht hast, wo du dich über jemanden anderen aufgeregt hast und du siehst die Absurdität dessen so ganz klar, das ist einfach Magic. Das ist geil.
Also einmal Byron Katie habe ich dir durchgehen lassen. Jetzt das zweite Mal Byron Katie, müssen 5 Euro ins Byron Katie Schwein. Kann ich dich leider nicht von der Leine lassen.
Das ist in Ordnung.
Ja. Spiele ich uns noch was Schönes, oder?
Ja, mach mal einen kleinen.
Sind wir durch mit unserem Thema?
Wir sind durch.
Haben das komplett durchgespielt bis zum Endgame.
Ey, wir haben alle Level. Wir haben jeden einzelnen Aspekt, den es zu sagen gab, final geklärt.
Es gibt doch so viele Tesla-Fahrer, ich muss gerade nochmal an Elon Musk denken, weil das unser Einstieg war, die jetzt irgendwie so Toyota-Aufkleber über ihre Autos so drüber machen, so als Gag auch, ne? Oder ich habe den gekauft, bevor Elon verrückt wurde. Und wir haben ja hier im Haus eine Tesla-Wallbox an Energiespeicher von unserer Photovoltaikanlage, wo ein fettes Tesla-Logo drauf ist. Ich war ja mega Tesla-Fan ganz am Anfang, weil ich auch Elektroautos so geil fand, als diese Welle ganz frisch war. Und jetzt habe ich mir überlegt, wo kriege ich denn jetzt so einen geilen, großen Toyota-Aufkleber her, den ich mir so quer über das Tesla-Logo von meiner Haus-Wallbox machen kann, damit ich mich einfach fotografieren kann und das posten kann. Das waren so meine Gedanken. Naja, okay.
Sehr gut.
Ich hol mal die Schüssel. Heute gibt es wieder was von der Eamara-Wallbox.